Ich hoffe, du freust dich genauso wie ich, heute in der Gemeinde zu sein. Wir glauben doch, dass die Ortsgemeinde die Hoffnung der Welt ist, oder? Dass Gott seine Gemeinde dazu bewegen wird, um durch sie mehr zu tun, als wir uns jemals erträumt haben. Das wäre doch was, oder? Wenn er mit uns mehr tut, als wir es jemals für möglich gehalten hätten. Wir befinden uns im zweiten Teil unserer Predigtserie mit diesem Titel Jesus und wir. Und dabei befassen wir uns so mit unterschiedlichen Werten, Dingen, die wir glauben, dass sie eine biblische Gemeinde auszeichnen. Und letzte Woche, ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, wir haben miteinander darüber gesprochen, dass wir eine glaubenserfüllte Gemeinschaft von großdenkenden und risikofreudigen Menschen sein wollen, die Gott nicht mit kleinem Denken und mit einem sicheren Leben beleidigen wollen. Erinnert ihr euch dran? Ah, das war sehr challenging, gell? Ja, aber vielleicht hat es ja noch nachgewirkt. Und das Ziel davon ist ja nicht, uns zu sagen, wo wir noch nicht sind. Das Ziel ist, uns zu sagen, wo wir hinkommen können, wo wir hinkommen wollen. Und heute möchte ich diese Predigt anfangen mit einem Bibeltext aus Johannes 4. Diese zweite Wir-Aussage über uns als Gemeinde. Und wir beginnen in Johannes 4, und zwar direkt nachdem Jesus der Frau am Jakobsbrunnen begegnet ist und er ihr lebendiges Wasser angeboten hat. Und da war es so, an dieser Stelle, da liest man gerne drüber weg. Und da möchte ich heute ganz kurz drauf eingehen. Ich habe nämlich den Eindruck, dass die Jünger von Jesus, die waren besorgt. Die haben sich Sorgen gemacht um Jesus. Die dachten, Jesus, vielleicht bist du ja ein kleines bisschen unterzuckert. Lesen wir mal, was sie da sagen. Johannes 4, 31. Währenddessen drängten ihn die Jünger, Rabbi, iss doch was. Ich habe einen Snickers für dich. Ja, du brauchst ein bisschen Energie. Manchmal liest man über so Kleinigkeiten hinweg, oder? Und ich glaube, wenn man gerade am Fasten ist, dann fällt einem sowas sehr ins Auge. Ja, dann wird einem das sehr, sehr deutlich. Und sie fragen ihn. Und dann lesen wir die Antwort von Jesus. Aber Jesus sagte, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Ey, das ist irgend so ein Superfood, oder? Ja, alle, die so mal regelmäßig auf dem Foodblog sind, wissen, was ein Superfood ist. Also das musst du eigentlich nur anschauen, dann bist du schon satt. Das ist ein Superfood. Und sie sagen, wir machen uns Sorgen um dich, Jesus, vielleicht musst du was essen. Und er sagt, ich habe was zu essen, von dem ihr nichts wisst. Und dann geht es weiter, diese Szene ist unglaublich. Verwundert fragten sich die Jünger untereinander, hat ihm denn jemand etwas zu essen gegeben? Hat ihm irgendjemand wenigstens ein Happy Meal zugesteckt? Ja, irgendeine Kleinigkeit. Ich glaube, Jesus würde kein Happy Meal essen. Wahrscheinlich würde der Karottenschnitz und Hummus essen, oder? Ein Steak. Also hier sehen wir schon die unterschiedlichen Fraktionen. Hat jemand Jesus etwas zu essen gegeben? Und jetzt wird Jesus konkret. Jesus erwiderte, meine Nahrung ist, was ist meine Nahrung? Dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Meine Speise, meine Nahrung, das, wovon ich lebe, ist etwas anderes. Wenn alle anderen immer denken, oh, füll mich, gib mir etwas, ich brauche noch mehr, dann sagt Jesus, was mich füllt, was mir etwas gibt, ist, wenn ich weitergebe an andere, wenn ich anderen diene. Was mich nährt, ist, mich in das Leben anderer zu investieren. Das Werk dessen zu tun, die Aufgabe zu beenden von dem, der mich gesandt hat. Ich habe eine Nahrung, von der ihr nichts wisst. Was mich erfüllt, ist, das Werk Gottes zu tun und anderen zu dienen. Interessant an der Stelle ist doch, den Jüngern, denen ging es, naja, die haben es ja gar nicht böse mit ihm gemeint, oder? Die wollten sich um ihn kümmern, die wollten ihn versorgen, aber im Grunde dachten sie, dieses menschliche Denken, wir brauchen Konsum. Wir müssen uns um uns selbst kümmern. Wir müssen dafür sorgen, dass es uns gut geht und dass es ihm gut geht. Wir müssen etwas essen. Und Jesus ging es an dieser Stelle eben genau nicht darum zu konsumieren, sondern es ging ihm darum, etwas zu geben, etwas beizutragen. Und wenn er sich in das Leben anderer einbrachte, dann hat ihm das etwas zurückgegeben. Es hat ihn auf eine Weise genährt, die wir gar nicht so richtig verstehen können. Aber die Realität in unserer Welt, wenn wir uns Menschen angucken, ich weiß nicht, ob ihr das schon öfter gehört habt, aber wenn ich mit Menschen spreche, dann fällt mir immer wieder auf, dass sie sagen, naja, ich bin ja eigentlich ein guter Mensch. Oder? Die meisten Menschen denken doch von sich, ich bin ein guter Mensch. Ich bin kein Mörder, ich bin kein Vergewaltiger, ich bin kein Dieb. Die Welt ist voller Schrecken und Terror, aber ich bin doch eigentlich ein guter Mensch. Und da haben wir ein Problem, weil die Bibel sagt uns was anderes. Die Bibel sagt uns, wir sind sündig. Wir sind von Natur aus egozentrisch und selbstsüchtig. Wenn du jetzt hier sitzt und mir nicht glaubst, dann will ich dir ein Beispiel geben. Ich weiß nicht, ich habe 3 Kinder, okay? Wie viele sind davon da heute? Also hier im Raum ist 1. Aber die anderen hören mir bestimmt auch irgendwann mal zu, ja? Also, was ich weiß von meinen 3 Kindern, die waren mal kleiner, okay? Und als sie so 2 Jahre alt waren, es gab keinen Tag, nicht einen einzigen, wo ich mich mit meinem Kind hingesetzt habe und gesagt habe, weißt du was, heute bringe ich dir mal bei, wie du selbstsüchtig und egozentrisch bist. Heute bringe ich dir eine ganz wichtige Lektion fürs Leben bei. Das hier ist dein Lieblingsspielzeug. Und jetzt gleich, pass mal gut auf, wenn ich es mir ausleihen möchte, dann fängst du an zu schreien, du legst dich auf den Boden, du bekommst einen Tobsuchtsanfall und du schreist, das ist meins. Das müssen wir nicht machen mit 2-jährigen Kindern. Gibt es irgendwelche Eltern, die das gemacht haben mit ihren 2-jährigen Kindern? Nein. Das wissen die von alleine. Hat irgendjemand 2-jährige Kinder jemals gehabt, die nie so waren, sondern die lauter kleine Rauschgoldengel waren? Es liegt in der Natur des Menschen. Warum? Weil wir Sünder sind. Von Natur aus sind wir egozentrisch und selbstsüchtig. Und Jesus sagt, ich bin anders. Ich habe eine höhere Berufung, als nur an mich zu denken. Ich möchte einen Beitrag im Leben anderer leisten. Wenn man gerne Fast Food gegessen hat, früher als man das noch durfte, dann war das so, über viele Jahre gab es keine Alternative zu McDonald's. Ja, und wenn du zu McDonald's bist und einen Big Mac bestellt hast, dann wusstest du genau, was du bekommst. Du bekommst 2 Rinderhackfleischküchle, neudeutsch heißt es Patties, ja, und dann ist da so eine Spezialsoße drauf, bisschen Salat, Gurken, Zwiebeln, das Ganze in einem Sesambrötchen. Ja, oben so Sesam draufgeschnitten. Das wusstest du, das bekommst du. Jedes Mal, wenn du das bestellst hast, hast du das bekommen. Und dann gab es eine Revolution in der Fastfood-Welt. Ich weiß noch genau den Moment. Ich war 9 Jahre alt. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Wir schrieben das Jahr 1982, als Burger King seinen ersten Laden in Nürnberg eröffnete. Und wisst ihr, mit welchem Slogan Burger King geworben hat? Have it your way. Du kannst es so haben, wie du willst. Ja, wenn du keinen Burger willst mit 2 Rindfleischpatties, ein bisschen Salat, 3 Scheiben Gurken und ein bisschen Zwiebeln drauf, natürlich Spezialsoße, sondern wenn du irgendwas verändern willst, dann kannst du das machen. Bei uns bekommst du keinen Big Mac, sondern du bekommst einen Whopper mit so viel Scheiben Tomate drauf, wie du es willst. Du kannst es bestellen, wie du willst. Keine Gurken, kein Salat, kein Problem. Sonderbestellungen regen uns nicht auf. Und wisst ihr, jetzt, etwa 40 Jahre später, ist doch überall der Kunde König. Kennt ihr diese Mentalität? Der Kunde ist König. Heute versprechen die Unternehmen das Blaue vom Himmel. Unternehmen werben mit Qualität, Wert, Stil, Service, Auswahl, Bequemlichkeit, Einsparungen, Leistungen, niedrigen Preisen, freundlichem Service, bekannten Marken, erschwinglichen Preisen, Geld-Zurück-Garantie, kostenloser Installation, kostenlosem Eintritt, kostenlosen Kostenvoranschlägen und kostenlosen Parken. Kein Bargeld? Kein Problem. Kein Scherz, kein Ärger, kein Risiko, keine Verpflichtung, keine Bürokratie, keine Anzahlung, keine Eintrittsgebühr, keine versteckten Gebühren, kein Kauf erforderlich, keine Zahlung bis September. Und vergessen Sie nicht, Ihr kostenloses Geschenk abzuholen. Sie bekommen einen einzigartigen, wertvollen, nur auf Sie zugeschnittenen Stiftehalter. Ohne dass Sie ihn oder irgendwas anderes kaufen müssen. Und warum? Weil Sie uns so wahnsinnig wichtig sind. Ist das der Grund? Die andere Aussage war, wie Sie wollen. Kein Salat, keine Essiggurken, kein Problem, kein Stress. Und was ist die Konsequenz? Was hat es mit uns als Gesellschaft gemacht? Was hat es mit uns Menschen gemacht? Wir haben uns verändert hin zu einer konsumorientierten Gesellschaft. Es geht doch nur noch um mich. Egal, wo ich hinkomme. Ich bin der König. Ich bin ja der Kunde. Ich werde umgarnt. Mir wird alles Mögliche angeboten. Und wisst ihr was? Tragischerweise trifft dieses Konsumdenken nicht länger nur Restaurants oder Geschäfte, sondern schon lange auch die Gemeinde. Inzwischen ist sogar schon dieser Begriff aus dem Amerikanischen Church Shopping. Der ist schon bei uns angekommen. Wir gehen rum und shoppen mal ein bisschen nach einer Church, die zu mir passt. Ja, nicht nach einer Church, in die ich passe. Nein, da müsste ich mich ja anpassen. Sondern ich shoppe nach einer Church, die zu mir passt. Und dann kann ich oft hören, ich kann einfach keine gute Gemeinde finden. Ich kann keine Gemeinde finden, die zu uns passt. Ich meine, überall habe ich gesucht. Wir waren in 25 Gemeinden in unserer Stadt und ich kann keine finden. Das musst du dir mal anhören. Du hast es vielleicht noch nicht gehört, aber ich höre das immer wieder. Wir können keine Gemeinde finden, die unseren Bedürfnissen entspricht. Keine, die zu uns passt. Und das ist in der heutigen konsumorientierten Mentalität unglaublich häufig der Fall. Wir suchen eine Gemeinde, aber wir können keine Gemeinde finden, die zu unseren Bedürfnissen passt, die uns all das geben kann, was wir gerne hätten. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass wir vom Glauben erfüllt sein wollen, groß denken und Risiken eingehen wollen. Und diese Woche möchte ich darüber sprechen, auf der einen Seite, was wir nicht sind, als biblische Gemeinde Jesu, und auf der anderen Seite, was wir sehr wohl sind. Auf diese Frage, was sind wir, können wir negierend antworten, wir sind keine geistlichen Konsumenten. Was sind wir dann? Wir sind geistliche Mitmacher. Und warum? Weil wir verstehen, dass die Gemeinde nicht für mich da ist, sondern wir alle, wir sind die Gemeinde. Und gemeinsam sind wir nicht für uns selbst da, sondern gemeinsam als Gemeinde sind wir für die Welt da. Das ist die Aussage, um die es geht. Und diese Aussage, sie verändert alles. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr das mit mir laut aussprechen würdet. Was sind wir nicht? Wir sind keine geistlichen Konsumenten. Was sind wir dann? Sagt es mit mir. Wir sind geistliche Mitmacher. Was ist damit gemeint? Damit gemeint ist, wir sind die Gemeinde. Wir sind zusammen Menschen, die geistlich Gebende sind. Wir sind Gestalter. Wir existieren miteinander für das Wohl der Welt. Wenn wir jetzt auf Johannes 4 gehen, dann würden wir sagen, unsere Nahrung, unsere Versorgung besteht darin, dass wir etwas geben für andere. Wenn wir uns in andere Menschen investieren, dann erfüllt uns das selbst. Das ist die Verbindung zu Johannes 4. Die Gemeinde, jetzt kommt eine ganz harte Aussage, ich hoffe, du kannst sie schlucken. Die Gemeinde ist nicht für dich da. Du bist für die Gemeinde da und die Gemeinde ist für die Welt da. Die Gemeinde existiert nicht für uns. Wenn du erkennst und wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann erkennst du, dass wir die Gemeinde sind und dass wir existieren, um das Licht und die Liebe Jesu in diese Welt zu bringen. Und auch heute möchte ich es ganz persönlich machen, so wie letztes Mal. Auch heute möchte ich, dass du dir selbst eine Frage stellst. Und zwar sollst du dir die Frage stellen, wo stehst du? Auf einer Skala von 1 bis 10. 1 wäre die Stufe des geistlichen Konsumenten. Und die 10, es wäre die höchste Stufe eines geistlichen Mitmachers. Aber in deinen Gedanken kreuze bitte nicht die 10 ein. Denn wenn du nicht dein Leben für die Sünden der Welt am Kreuz gegeben hast und auferstanden bist, dann darfst du nicht die 10 ankreuzen, okay? Wenn du dir immer noch unsicher bist, ob du die 10 ankreuzen sollst, dann frag einfach mal 3 Leute um dich rum, bin ich Jesus? Dann sagen sie dir, kreuz nicht die 10 an, okay? Einfach nur für uns selber so im Kopf. Erstmal kurz darüber nachdenken. Ich will dir helfen, rauszufinden, wo du stehst. Wenn du heute hier im Gottesdienst bist und deine Kinder bei jemandem abgegeben hast, der sich um sie kümmert, und du selber dienst nirgendwo in der Gemeinde, aber du profitierst davon. Und wenn du am Sonntagmorgen kommst und vielleicht trinkst du nachher noch eine Tasse Kaffee, wenn du irgendwas Kostenloses konsumierst, wenn du dich auf einen Stuhl gesetzt hast, den du nicht gekauft hast, weil jemand anders ihn gekauft hat, in einem Gebäude, für das du nichts bezahlt hast, und wenn du nie irgendeine Art von Opfergabe gegeben hast und du kommst einfach und genießt alles, was dir hier angeboten wird, dann mach weiter und gib dir eine 2. Eigentlich würde ich ja sagen eine 1, aber wenn die 10 Jesus war, dann ist die 1 der Teufel. Also wir sind gnädig und wir geben dir eine 2, okay? Steinleute, ja. Ich nenne es einfach mal so, wie es ist. Du hast nur profitiert, aber du hast noch nichts zurückgegeben. Nimm dir jetzt mal an, du bist in einem Hauskreis, da gehst du auch ab und zu hin. Du hast vielleicht schon mal einen Kuchen gebacken oder du hast ein paar Mal 10 Euro gegeben, hin und wieder, wenn der Geist auf dich einwirkt oder was auch immer. Dann gib dir eine 4 oder eine 5. Das bestimmst du selbst. Und es gibt aber auch echt viele Menschen hier. Und du könntest ganz oft auf der rechten Seite sein. Du kannst dir eine 8 geben oder eine 9 geben. Du bist jedes Mal hier, wenn die Türen aufgehen. Manche dienen an 2, 3, 4, 5 oder noch mehr Stellen. Du betest täglich für die Leiter Gottes in dieser Gemeinde, für das Werk Gottes in der Gemeinde. Du bringst ständig Menschen dazu. Du engagierst dich in der sozialen Arbeit. Weißt du was? Wenn wir einen Agape-Sticker hätten, würdest du ihn auf dein Auto kleben, weil du dich so damit identifizierst. Ja, du bist die Gemeinde, du lebst die Gemeinde, du glaubst fest daran, dass du dazugehörst. Dann bist du eine 8 oder eine 9, keine 10, aber eine 8 oder eine 9. Einfach mal jeder, überlegt euch mal, wo stehe ich auf diesem Spektrum? Okay, wer hat sich eine 8 oder höher gegeben? Nein, Spaß, ich will keine Hände sehen. Okay, keine Hände sehen, bloß nicht. Aber was ich sagen möchte heute Morgen, wenn du dir eine 6 oder weniger gegeben hast, dann ist diese Botschaft dazu gedacht, zu dir zu sprechen. Und ich glaube, dass Gott dich zu was Größerem in deinem Leben bewegen möchte. Und ich will dir 2 Punkte mitgeben, 2 echt leicht zu merkende Punkte, über die wir sprechen wollen. Der erste ist der folgende. Ich möchte, dass alle, die Jesus nachfolgen, verstehen, dass Gott dich beruft, in seiner Gemeinde mitzuwirken. Gott beruft dich. Wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann bist du begabt. Und du bist berufen und du bist dazu bestimmt, deine Gaben einzusetzen, um in seiner Gemeinde etwas zu bewirken. Und weißt du, das Problem ist, dass wir manchmal haben, dass in der heutigen Zeit die Leute gar nicht mehr so richtig verstehen, was die Gemeinde ist. Und da müssen wir uns immer wieder bewusst machen, Gott hat es nie beabsichtigt, dass Leute denken, die Gemeinde sei ein Gebäude. Die Gemeinde war nie ein Gebäude. Gott wollte immer, dass die Gemeinde sein Volk ist, sein Leib ist. Sie ist nie ein Gebäude gewesen. Wir gehen nicht in die Gemeinde, wir sind die Gemeinde. Wisst ihr, natürlich können wir jetzt sagen, ja, ich gehe am Sonntag in die Gemeinde. Das ist ja nicht das Problem, solange wir verstehen, dass die Gemeinde nicht das Gebäude ist. Wir sind die Gemeinde und wir sind für die Welt da. Römer 12 hilft uns zu erkennen, wie Gott möchte, dass wir unsere Gaben in der Gemeinde einsetzen. In Römer 12 sagt Paulus Folgendes. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe, und jetzt zählt Paulus hier 7 verschiedene Gaben auf. Es gibt noch mehr, an der Stelle zählt er 7 auf. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Und dann kommen die nächsten Gaben. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Prophetie, praktischer Dienst, Lehren, Seelsorge, Geben, Leiten und sozialer Dienst. 7 verschiedene Gaben. Jetzt ist es so, manche Menschen sagen, ich weiß gar nicht, was meine Gabe ist. Oder? Kennt ihr so Leute? Also nur die anderen. Ich weiß gar nicht genau, was meine Gabe ist. Ich hab mal einen ganz, ganz, ganz super simplen Gabentest mitgebracht. Den können wir jetzt hier gleich miteinander machen. Wer ist dabei? Okay, ein Gabentest. Es geht um eine Illustration. Es ist die Popcorn-Illustration. Stell dir mal vor, ich sitze hier an einem Tisch, also ihr müsst euch echt viel vorstellen heute, an einem Tisch und ich habe vor mir eine Schüssel Popcorn. Und diese Schüssel mit Popcorn, die steht ziemlich ungünstig ganz nah am Rand. Also ganz nah am Rand, eigentlich schon halb über dem Rand, okay? Und ich bin halt so ein Schussel, ich bin da am Popcorn essen, habe natürlich mein Handy draußen, bin am Handy gucken und suche so nach der Schüssel und zack, fliegt die Schüssel runter. Eine Riesensauerei. Habt ihr das Bild vor Augen? Okay, das ist das Bild. Wenn du jetzt sagst, boah nein, das ist ja furchtbar hier, ich helfe dir beim Aufräumen, ich kümmere mich um alles, bleib am besten ruhig sitzen. Du hast die Gabe des praktischen Dienens. Ja, wer hat diese Gabe? Ja, da gehen ein paar Hände hoch. Ihr seid so. Jemand macht was total Blödes und ihr wollt einfach helfen. Ihr wollt einfach dienen. Am besten im Hintergrund, wo man es gar nicht groß mitbekommt. Und es ist eine super und wichtige Gabe. Wenn du jetzt sagst, boah, ich kann nicht glauben, dass es passiert ist. Was mache ich am besten? Komm on, ich gebe dir noch eine Schüssel Popcorn aus. Am besten für alle hier im Raum. Popcorn für alle. Wer hat noch keine Popcorn? Okay, wer ist so? Wer würde das machen? Ja, da gehen keine Hände hoch, weil ihr seid Geber. Und am liebsten gebt ihr anonym. Ihr wollt, dass keiner weiß, dass ihr so seid. Und das zeichnet einen großen Geber aus. Er will, dass es den Menschen gut geht, aber er tut die Dinge im Verborgenen, richtig? Deswegen gehen hier keine Hände hoch. Wundert mich überhaupt nicht. Und dann gibt es vielleicht Leute, die würden sagen, weißt du, es ist eigentlich kein Problem mehr. Wir können es im Handumdrehen lösen. Der Linus geht und holt einen Besen und die Sigrid wischt schon mal alles hier zusammen. Und dann haben wir noch die Nathalie und die kümmert sich noch um ein feuchtes Tuch, dass danach wieder alles aufgeräumt ist. Und schwapp, alles ist wieder erledigt. Du hast die Gabe der Leitung. Ja, du schaffst an, du kommandierst rum und du liebst es. Und es geht dir gut dabei und den Leuten geht es interessanterweise auch gut dabei. Weil es jemand gibt, der ihnen sagt, was sie zu tun haben. Eine wichtige Gabe. Jemand anders sagt vielleicht, oh Mann, irgendwie war das lustig. Ja, mir ist neulich das Gleiche passiert. Ein Schenkelklopfer. Und wisst ihr was? Ich habe nicht nur die Popcorn runtergeschmissen, sondern auch noch meine Cola umgestoßen. Ja, ich bin eigentlich noch dümmer und noch dämlicher. Und weißt du, du tust alles, dass die Situation erträglich ist und dass diese Situation irgendwie gerettet wird. Du bist ein Ermutiger und du liebst es, Menschen und andere mit deinem Humor zu ermutigen. Wer ist so? Come on, gehen ein paar Hände hoch. Ja, ein paar gehen hoch. Das sind auch wichtige Menschen, die wir brauchen. Und dann gibt es Leute, boah, die haben gleich Tränen in den Augen. Weißt du? Es tut mir so leid, dass dir das passiert ist. Es tut mir so wahnsinnig leid und ich will einfach mit dir mitleiden. wenn ich dir helfen kann, ruf mich an. Nein, also, ihr wisst, was ich sagen will, ich kann das nicht so gut nachmachen. Ja? Aber wenn ihr so total empathisch seid und immer zuhört und so ein freundlicher, einfühlsamer Mensch ist, so ein richtiger Seelsorger, das ist eine Gabe. So Menschen brauchen wir. Manche von euch sagen, wisst ihr was? Es gibt eine viel bessere Art, Popcorn zu essen. Ich habe das recherchiert. Auf Hebräisch heißt Popcorn Hakashamakaka. Ja, oder was auch immer. Ja, und du liebst es einfach, wenn du im Hauskreis Leute um dich rumscharen kannst und die Erkenntnisse, die Gott dir gegeben hat, lehren kannst. Du bist ein Lehrer. Welche Menschen sind so? Ja, wir brauchen euch. Wir lieben euch. Und dann gibt es noch andere, die würden sagen, also das ist das Dümmste, was ich jemals gesehen habe. Come on, Hände hoch. Wer würde das sagen? Wisst ihr, wer ihr seid? Ihr seid die Propheten. Die Propheten sehen schwarz oder weiß. Ja oder nein, heiß oder kalt. Und ihr sagt die Wahrheit, wie sie ist, ungeschminkt. Und euch ist pups egal, was die Leute über euch denken. Ja, wenn ihr so seid, dann seid ihr Propheten. Also das war mein ganz einfacher, kurzer Gabentest, den wir gleich hier direkt mit uns allen zusammen ausüben konnten. Aber bei allem Humor bete ich darum, dass ihr den nächsten Schritt tut, um herauszufinden, was eure geistlichen und auch ganz praktischen Gaben sind, falls ihr das noch nicht wisst. Ich glaube, es gibt Menschen hier, und zwar nicht nur die, die auf der Bühne stehen, sondern andere, die können gut singen, ein Instrument spielen. Oder ihr habt die Gabe, mit Menschen zu sprechen, der Evangelisation und so weiter und so fort. Und Gott möchte, dass ihr eure Gaben in der Gemeinde einsetzt, um den Menschen zu seiner Ehre zu dienen. Vielleicht gehst du gut mit Kindern um. Kinder lieben dich. Wir brauchen dich. Vielleicht liebst du Jugendliche. Denkst du, bist zu uncool für sie. Ich glaube, die finden dich ganz cool. Wir brauchen dich. Und ich bin so dankbar, in einer Gemeinde zu sein, in der sich Sonntag für Sonntag und auch an vielen Tagen darüber hinaus Menschen ehrenamtlich in der Gemeinde einsetzen. Sie geben ihre Zeit, ihre Energie, ihr Geld, ihre Kreativität, ihre Leidenschaft. Sie geben ihr Bestes, damit wir hier alle zusammen Sonntag für Sonntag eine Zeit der Begegnung, eine Zeit der Gemeinschaft und der geistlichen Auferbauung haben können. Und vielleicht wäre es angebracht, einfach mal als ein kleines Zeichen der Wertschätzung und Dankbarkeit für all diese Menschen einen Applaus zu geben. Und wisst ihr, warum diese Menschen so leidenschaftlich bei der Sache sind? Weil sie eins verstanden haben. Sie haben verstanden, dass sie nicht in die Gemeinde gehen. Sie verstehen, dass wir alle die Gemeinde sind. Sie sind keine geistlichen Konsumenten, sie sind geistliche Mitmacher. Sie verstehen, dass Gott sie berufen hat, etwas zu bewirken. Und ich möchte zu diesem ersten Punkt nur noch das eine sagen. Denjenigen unter euch, die Jesus nachfolgen, hat Gott Gaben gegeben und er möchte, dass du sie in der Gemeinde einsetzt. Gott möchte, dass jeder Mensch aktiv ist und etwas bewirkt. Und es gibt für jeden von uns etwas zu tun. Wenn du also nichts in der Gemeinde tust, dann gibt es etwas in der Gemeinde, was Gott für dich bestimmt hat, was nicht getan wird, weil du es nicht tust. Gott möchte, dass seine Gemeinde voll von Menschen ist, die nicht sagen, und was ist mit mir? Was ist mit meinen Bedürfnissen? Sondern Gott möchte, dass seine Gemeinde voller Menschen ist, die ihre Gaben einsetzen, um im Leben anderer etwas zu bewirken. Und Gott hat dich, wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dazu berufen, in der Gemeinde zu dienen und etwas zu bewirken. Das war der erste Gedanke. Gott beruft dich, um in seiner Gemeinde zu dienen. Der Gedanke Nummer zwei. Gott beruft dich, um mit seiner Gemeinde zu dienen. Merkt ihr den Unterschied, diese kleine Konjunktion? Es geht nicht nur darum, in der Gemeinde für die Gemeinde zu dienen, sondern zusammen mit der Gemeinde den Fokus auf etwas anderes zu legen. Und wir dienen in seiner Gemeinde, und das ist wichtig, um uns gegenseitig aufzubauen, sondern wir dienen als seine Gemeinde in der Welt. Und das ist es, was Jesus sagt in Matthäus 5. Bibelkenner wissen, okay, Bergpredigt, redet Jesus selber. Manche sagen, die die beste Ansprache aller Zeiten, die jemals ein Mensch gehalten hat? Und das sagt Jesus denen, die ihm nachfolgten. Matthäus 5, Vers 14. Ihr seid das, was? Come on, sagen wir es zusammen. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Und jetzt kommt der krasse Teil, ihr Lieben. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen was? Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist unsere Berufung als Gemeinde. Lasst euer Licht in alle Welt scheinen, damit sie eure guten Taten sehen. Damit sie sehen, dass ihr euch für Christus einsetzt. Damit sie sehen, dass ihr anders seid. Dass ihr euch um die Menschen in der Welt kümmert. Dass sie sehen, dass ihr euch engagiert und sie liebt, wie sie sind. Damit sie eure guten Taten sehen. Und das Letzte, was wir an der Stelle brauchen können, ihr Lieben, ist ein Denkfehler. Ich will euch warnen vor einem Denkfehler. Wir werden nicht durch gute Werke gerettet. Das sagt Jesus hier mit keinem Wort. Wir tun die guten Rette nicht, um gerettet zu werden. Wir sind aus Gnade gerettet durch den Glauben und nur dadurch. Wir sind nicht durch gute Werke gerettet, aber wir sind gerettet, um gute Werke zu tun. Als Nachfolger Jesu sind wir gerettet, um in dieser Welt etwas zu bewirken. Wir sind gerettet, um das Licht der Welt zu sein. Lass sie deine guten Taten sehen, okay? Wir werden praktisch. Frag dich selbst, wie viele Menschen haben in den letzten 7 Tagen an deinem Leben erkannt, dass du anders bist? Dass es nicht nur um dich geht, dass du gerne gibst und dienst, dass du etwas bewirken willst, dass du zuhörst und dich wirklich für das Leben der Menschen engagierst, die keine Jesus-Nachfolger sind. Lass die Menschen deine guten Werke sehen, damit sie neugierig werden, damit sie dir Fragen stellen. Was ist denn bloß anders an dir? Was macht dich aus? Warum interessierst du dich für mich? Ich kann nicht glauben, dass du dich so engagierst. Ich kann nicht glauben, dass du mir etwas geschenkt hast, ohne eine Bedingung zu stellen. Ich kann nicht glauben, dass du mich liebst, dass du mich nicht verurteilst und dass ich dir so viel wichtiger bin als allen anderen. Warum? Und dann sagst du es ihnen. Und so preisen sie eines Tages Gott im Himmel. Ihr seid das Licht der Welt. Wir sind nicht dazu berufen, nur in der Gemeinde zu dienen. Wir sind dazu berufen, als Gemeinde in der Welt zu dienen. Jetzt kommt ein bisschen Soul Talk. In meinem Kopf habe ich immer noch eine Vorstellung für die Agape-Gemeinde, die größer ist als das, was ich heute sehe. Ich habe ein Bild einer Gemeinde, die andere mehr liebt, als wir selbst geliebt wurden. Ich habe eine Vision von Menschen, die anderen mehr dienen, als ihnen gedient wurde. Ich habe ein Bild für eine Gemeinde, die mehr gibt, als sie erhalten hat. Eine Vision für eine Gruppe von Menschen, die von der Liebe Gottes so überwältigt ist, dass sie andere Menschen genau da liebt und annimmt, wo sie sind. Wir lieben sie und nehmen sie an, wo sie stehen. Und dann weisen wir sie hin auf einen Retter, auf einen Erlöser, der ihnen hilft, dass sie nicht so bleiben müssen, wie sie sind. Dass sie nicht dort bleiben müssen, wo sie sind. Ich habe eine Vision von der Gemeinde, in der sich jeder Einzelne als Teil des Leibes Christi versteht. In der niemand einfach nur kommt und konsumiert. Sondern in der man erkennt, wir sind seine Gemeinde und ich habe von Gott Gaben bekommen und eine Berufung. Und ich kann nicht nach allem, was Gott für mich getan hat, einfach nur da sitzen und konsumieren. es gibt so viel Besseres. Ich habe eine Nahrung, die andere Menschen nicht verstehen. Ich habe eine Vision von der Gemeinde, die sagt, es erfüllt mich, wenn ich anderen dienen kann. Es gibt mir etwas, wenn ich anderen etwas geben kann. Was mich erfüllt, ist das Werk Gottes zu tun, um das Leben von anderen zu beeinflussen. Wisst ihr, ich hab einen Traum von einer Gemeinde, in der die Menschen in Durlach, wenn diese Gemeinde nicht mehr da wäre, sich aufregen würden und sagen würden, wo ist die Agape hin? Sie haben so viel Gutes getan. Sie haben so viel bewirkt. Und wisst ihr, selbst wenn sie nicht an den gleichen Jesus glauben, an den wir glauben, können sie nicht leugnen, dass unser Leben beeinflusst war von dem, was wir glaubten. Wir glauben, dass Gott uns zu mehr berufen hat, als zu konsumieren, als zu einer egozentrischen Denkweise. Wir sind keine geistlichen Konsumenten. Wir sind geistliche Mitmacher, denn die Gemeinde existiert nicht für uns. Verstehen wir das? Wir sind die Gemeinde und wir existieren für die Welt. Ich möchte gerne mit uns beten. Vater, ich bete, dass die Kraft deines Heiligen Geistes heute die Herzen der Menschen hier bewegt. Gott, ich bete, dass in einigen Jahren Dienste entstehen, und Leben verändert werden, weil dein Heiliger Geist heute etwas in den Herzen deiner Gemeinde bewirkt hat. Gott, wir kämpfen gegen diese Mentalität des, ich brauche eine Gemeinde, zu mir passt. Wir wollen dagegen ankämpfen. Und wir wollen dich bitten, dass es nicht mehr nur um das Erfüllen unserer eigenen Bedürfnisse geht. Gott, wir erkennen, dass Jesus am Kreuz alles für uns hingegeben hat. Dass es seine Nahrung war, den Willen dessen zu tun, der ihn gesandt hat, sich zu investieren in andere Menschen. Und so wollen wir auch sein. Und wenn du jetzt für dich hier einen Moment des Nachdenkens nimmst und betest, und wenn du einen echten geistlichen Beitrag leisten und noch mehr bewirken willst, als du es schon tust, dann möchte ich dir sagen, Gott hat dich erwählt. Gott hat dich ausgesucht. Er hat Gaben in dich hineingelegt, bestimmte Talente, die du hast, Dinge, die du von Natur aus tust und die dir Spaß machen. Und er möchte, dass du sie in der Gemeinde und mit der Gemeinde für die Welt einsetzt. Und wenn wir jetzt Menschen hier haben, die sagen, ich möchte einen größeren Beitrag leisten, als es bisher der Fall war, dann möchte ich dich einladen, dass du einfach deine Hand hebst, dass du sagst, Jesus, ich möchte mich wirklich einbringen für dich. Ich möchte mein Bestes für dich geben. Ich möchte dir mein Leben geben, meine Gaben geben, meine Zeit geben, mein Geld geben, meine Talente geben, meine Kreativität geben, meine Leidenschaft geben. Wenn du sagst, das möchtest du tun, dann bitte ich dich, heb einfach deine Hand. Du musst keine Scheu haben. Jesus, du siehst die Hände, die hochgehen. Du weißt, dass es Menschen gibt, die das von ganzem Herzen tun wollen. Dir dienen mit ihrem Besten. Jesus, ich bete, dass du sie erfüllst mit allem, was sie dazu brauchen, Herr. Wir wissen, so oft ist der Geist willig, aber das Fleisch schwach. Wir beten, Herr, dass du dieses Fleisch stärkst, dass dein Geist stärker ist, dass sie ausgerüstet werden von dir. Wir beten, Jesus, dass du ihnen all das gibst, Ideen, Freude, Bereitschaft und nicht nur heute und morgen. Herr, wir wollen nicht ausbrennen, sondern wir wollen das auf eine lange Zeit tun. Dir unser Bestes geben. Ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen siehst. Halleluja. Amen. Ich habe zu Beginn gesagt, dass du kein guter Mensch bist. Erinnerst du dich? Ich bin auch kein guter Mensch. Und weißt du, solange du dich nicht als Sünder siehst, solange du nicht erkannt hast, dass du ein Sünder bist, wirst du auch nicht erkennen, dass du einen Erlöser brauchst. Ist das wahr? Erst wenn wir verstanden haben, dass wir Sünder sind, erkennen wir, dass wir Erlösung brauchen. Und ich möchte gerne noch für die Menschen beten, die sagen, ja, ich habe es erkannt. Ich brauche seine Vergebung und seine Gnade. Und weißt du, was das Schöne ist? Du bekommst sie einfach so. Du bekommst seine Vergebung und seine Gnade einfach so. Du musst sie dir nicht verdienen, nicht durch deine Leistung, nicht durch dein Geld, nicht durch deine Werke. Du bekommst die Erlösung und die Vergebung einfach so. Und aus lauter Dankbarkeit und Freude über diese Erlösung wirst du gerne ihm zurückgeben. Aber nicht, weil du es musst, sondern weil du es willst. Er wird dein Wollen verändern. So möchte ich die Gemeinde bitten, dass ihr euch erhebt, dass wir alle aufstehen. Das Lobpreisteam darf gerne nach vorne kommen. Und das Keyboard darf gerne schon mal anfangen zu spielen. Und ich möchte euch alle einladen, mitzubeten, dass wir jetzt nicht hier als Beobachter im Raum sind, sondern wirklich als geistliche Mitgestalter, dass wir mitwirken an der Atmosphäre, die jetzt hier entsteht, und dass wir gemeinsam vor Gott treten und dass wir ihn gemeinsam anbeten. Und im Rahmen dieser Zeit möchte ich gerne noch für Menschen beten, die sagen, ich habe vielleicht heute zum allerersten Mal verstanden, was es wirklich bedeutet, zu Jesus zu kommen und von ihm Vergebung für meine Sünden zu bekommen. Und wenn du das möchtest, wenn du das von ganzem Herzen möchtest, wenn du sagst, ja, mir ist klar geworden, ich bin ein Sünder, ich bin egozentrisch, ich bin selbstsüchtig, ich bin immer noch oft so wie dieses zweijährige Kleinkind, das nichts hergeben will und das nichts teilen will. Ich bin jemand, der nur an sich denkt und dass es mir selbst gut geht. Und wenn du das heute erkannt hast und du sagst, ich möchte es bekennen und ich möchte zu Jesus kommen und ich möchte ihn um Vergebung bitten für meine Schuld, dann darfst du auch jetzt einfach deine Hand heben und Jesus wird es sehen und wir wollen gemeinsam beten, dass Gott dein Herz erfüllt zum ersten Mal oder ganz neu. Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass du die Menschen siehst, die sagen, ich bin Sünder. Ich möchte ein Kind Gottes werden. Ich möchte ihn bitten, dass er mir meine Schuld und meine Sünde vergibt. Ich möchte, dass er mein Denken verändert. Dann darfst du das heute in Empfang nehmen. Und ich will dir das zusprechen. Du darfst heute die Vergebung Jesu in Empfang nehmen und du musst dich nicht länger für deine Schuld und deine Sünden schämen. Du darfst sagen, ich bin ein Mensch, dem vergeben wurde. Ich bin frei von aller Schuld. Und weil ich so befreit bin und so Dankbarkeit, will ich mein Bestes geben, um ihm zu dienen und um mit ihm in diesem Leben zu bestehen. Er wird mir helfen, jeden einzelnen Schritt auf meinem Leben. Und dazu begleite euch der Segen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.